Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, zu unserer Bibelbetrachtung und lade euch ein, bevor wir in das Wort hineinschauen, zu beten, dass Gott uns da leitet, dass Gott uns die Weisheit schenkt, die Schätze zu bergen, die Verborgenheit im Hebräerbrief. Gott, unser Vater, wir treten vor dein Angesicht und staunen darüber, wie du bist, wie du so groß bist, wie du so erhaben bist, wie du so souverän bist in deinem Handeln, in deinem Denken, in deinem Reden. Und wir staunen darüber, dass du uns Menschen geschaffen hast, dich unser angenommen hast, dein Ebenbild in uns hineingelegt hast und dass du zu uns redest. Dass du dich uns mitteilst und das tust du heute in deinem Wort und wir wollen heute in den Hebräerbrief hineinschauen, dass du inspiriert hast und du wolltest uns damit dich offenbaren, dein Herz, deinen Gedanken und wir bitten dich, dass du uns da die Augen öffnest und vor allem auch unsere Herzen, damit das, was du uns sagst, ja, tief in unser Herz fällt, dass wir begreifen, wie wir vor dir stehen und wer du bist. Und wir danken dir, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, der uns dich offenbart hat, dich gezeigt hat. Herr, wir bitten dich, dass du heute mitten unter uns bist und uns segnest. Wir vertrauen darauf, dass du es tun wirst. Wir beten dich an. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wie schon angekündigt, starten wir heute mit dem Hebräerbrief, wobei wir ja am Sonntag schon eine Einführung bzw. einen Überblick über den Hebräerbrief bekommen haben in der Predigt und da schon sozusagen mitten im Thema sind. Falls ihr nicht dabei wart, das ist sehr wertvoll, das nochmal reinzuhören in der Mediathek, könnt ihr das aufrufen und dann seht ihr das. Und hört da hinein. Es ist auf jeden Fall eine sehr solide, gute Grundlage für das Bibelstudium, das wir heute in der Bibelstunde ja beginnen mit dem Hebräerbrief. Und heute haben wir Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und ich möchte den Text einfach so unvermittelt mal lesen. Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. Dieser, Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ein sehr erhabener Text, ein Text, der sehr in die Tiefe geht und sehr breit den Gedanken Gottes auffasst. Wenn wir das jetzt hier gelesen haben, was fällt uns hier auf?
Die Worte sind ganz oft superlativ, also das Höchste, es gibt nicht mehr höher.
Genau, also wirklich Superlative, die dort gebraucht werden, die Gott bzw. Jesus Christus beschreiben. Genau, viele Dinge, die hier sehr starken Ausdruck haben, sehr starke Worte gebraucht, der Schreiber hier. Und dennoch fällt hier auf, dass das Charakteristische für einen Brief fehlt. Wir wissen gar nicht, wer ihn schreibt. Also wir kennen nicht den Verfasser, der nennt sich hier nicht. Und er nennt auch nicht den Adressaten, also den, an wen er das richtet, an wen er das schreibt. Das ist interessant, das ist bemerkenswert bei diesem Hebräerbrief. Obwohl natürlich wir schon das in der Überschrift der Hebräerbrief schon gewisserweise ahnen oder vermuten, an wen es adressiert sein soll. Aber der Adressat ist nicht genannt. Nun, viele Verfasser werden hier vermutet bzw. vorgeschlagen. Es sind einige, die sich da wirklich festlegen. Zum einen wird es natürlich Paulus zugeschrieben, zum anderen Barnabas oder Silas kommt in Frage. Man schlägt den Apollos vor oder Lukas könnte ihn geschrieben haben, Philippus. Sogar Priscilla oder Aquila könnten ihn geschrieben haben und man geht sogar bis zum Clemens von Rom. Alle die kommen als Autoren, als Verfasser in Frage eventuell. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Und da müssen wir es dann auch stehen lassen. Letzten Endes müssen wir festhalten, dass der Autor des Hebräerbriefes wie auch der gesamten Heiligen Schrift natürlich der Heilige Geist ist. Der ist der Verfasser. Und so heißt es in 2. Petrus 1,21, wenn ihr diese Bibelstelle aufschlagt, dann heißt es dort: Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und das müssen wir erstmal festhalten. Der Heilige Geist hat diesen Brief diktiert, eingehaucht. Er hat einen Menschen gebraucht, der das niedergeschrieben hat. Er hat in einer gewissen charakteristischen Art und Weise das geschrieben, dass man natürlich sehr stark tendiert, so hätte Paulus geschrieben. Oder Apollos. Das ist ein wirklich sehr, sehr exklusiver Text, sehr gut geschrieben, sehr gute Gedanken, gut zusammengefasst, gut formuliert. Aber wir wissen nicht, welche Hand der Apostel Paulus gebraucht hat, wessen Hand. Aber wir wissen, dass er Gottes Herz uns zeigt, Gottes Wesen uns zeigt und Gottes Gedanken mit den Menschen, beziehungsweise, wie wir es schon gelesen haben, ist es adressiert sozusagen an die Hebräer. Im Brief selbst finden wir keine Hinweise darauf, ob die Empfänger Hebräer, also Juden, oder ob es Heiden waren. So einen konkreten Hinweis gibt es nicht, aber es gibt im Brief sehr, sehr viele Parallelen zu hebräischen, zu jüdischen Geschichte und zu Religion. Diese Verbindungen, diese Hinweise, Parallelen gibt es immer wieder und es werden keinerlei besondere heidnische Gewohnheiten angesprochen und somit bekam dieser Brief sozusagen diesen charakteristischen bzw. traditionellen griechischen, den griechischen Titel an die Hebräer. So wird dieser Brief halt beschrieben. Datiert wird dieser Brief in Jahre, da ist man sich nicht ganz schlüssig, also etwas eine breitere Spanne, circa 63 bis 69 nach Christus. Die einen datieren den etwas früher, den anderen etwas später, aber so in dieser Zeitspanne liegen diese Vermutungen. Und wie ich schon sagte, der Brief ist an Menschen mit jüdischem Hintergrund geschrieben. Diese Juden, diese Hebräer, hatten das Evangelium gehört von den Aposteln und sie gehörten sozusagen zu der Frühzeit der Gemeinde, praktisch einen die Ersten, die das Evangelium gehört haben. Sie haben sozusagen auch die Bestätigung dieser Botschaft durch den Heiligen Geist, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, durch Wunder und Zeichen miterlebt. So lesen wir das weiter im Text, wenn wir weiterhin den Hebräerbrief studieren werden, wird das uns immer wieder so in diesem Brief geschildert, dass das Gläubige waren, die diese Botschaft von den Aposteln gehört haben und dass diese Botschaft durch Wunder bestätigt wurde. Aber nicht alle, die die Botschaft des Evangeliums gehört haben, waren überzeugte Christen geworden. Es waren einige, die diese Botschaft toll fanden, die sie richtig gut fanden, intellektuell sehr ansprechend fanden. Und dennoch waren sie unentschlossen. Sie waren nicht wirkliche Nachfolger Jesu geworden. Und dann wiederum gab es andere, die von der Person Jesu Christi angezogen waren, beziehungsweise diese Person sprach sie an, aber sie waren von ihm nicht völlig überzeugt. Und natürlich, und das hatten wir in der Predigt am Sonntag sehr stark, der Fokus lag darin, dass sie unter Verfolgung gelitten haben. Sie zählten sich zu Christen und wurden mit Christus identifiziert und somit waren sie in einer Verfolgung. Und als Judenchristen standen sie sozusagen unter doppeltem Beschuss. Zum einen in der Welt als Christen nichts geltend, aber auch als Juden in der Diaspora, das heißt höchstwahrscheinlich außerhalb Israels oder selbst in Israel. Wir wissen nicht, wo genau diese Juden sich befanden, aber auch ihre Art, ihre Mithebräer, Mitjuden sozusagen, die nicht an Christus glaubten, von ihnen wurden sie genauso verfolgt bzw. abgelehnt. Und somit war es für diese Menschen wirklich wichtig, für sich festzustellen, wofür nehme ich eigentlich diese Entbehrungen, diese Enteignungen, diese Verfolgung, Vertreibung auf sich? Lohnt es sich? Ist es lohnenswert? Es muss schon einen triftigen Grund haben, dass man bereit ist, für das Evangelium, für Jesus Christus zu sterben oder verfolgt zu werden. Aber ganz im Allgemeinen behandelt der Hebräerbrief die großen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, ein religiöses System zugunsten eines anderen zu verlassen. Es gab das Judentum, zu dem man gehörte, beziehungsweise wo man aufgewachsen war, wo man komplett drin war, von klein auf. Und jetzt verließ man dieses religiöse Konstrukt und stellte sich auf der Seite des verachteten Christus sozusagen. Also hier mussten alte Bindungen gelöst werden. Da waren Spannungen, dass man sich entfremdete voneinander. Und dann war da auch noch der Druck, der aufgebaut wurde durch Verwandte, durch Bekannte, der jetzt sozusagen die Seiten wechselte, auf den wurde großer Druck ausgeübt, um ihn dann doch zur Rückkehr zu bewegen. Aber in diesem Brief geht es nicht nur darum, ein veraltetes System zugunsten eines neuen bzw. eines gleichwertigen zu verlassen, sondern es geht, wie der William MacDonald das so zusammenfasst, es geht darum, das Judentum zugunsten von Christus zu verlassen. Es bedeutet, die Schatten gegen die Originale einzutauschen, das Ritual gegen Realitäten, das Zeitweilige gegen das Ewige oder kurz gesagt, das Gute gegen das Bessere. Und ein weiteres Problem bestand darin, dass man das Beliebte, also man ist ja damit aufgewachsen, das liebte man, das kannte man, also das Judentum, das war das Problem, das Beliebte gegen das Unbeliebte, und Christsein war nicht beliebt, war nicht modern, war nicht in, man war verachtet. Und man tauschte das ein. Und wie dieser McDonald das weiterschreibt, wie wir zwischen den Zeilen dieses Buches oder dieses Briefes lesen können, gab es gewichtige Argumente, die benutzt wurden, um den Übertretenden zur Rückkehr zum Judentum zu überreden. Zum einen war das reiche Erbe der Propheten. Zum anderen der wichtige Dienst der Engel in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die Verbindung mit dem berühmten Gesetzgeber Mose. Nationale Bindungen mit dem hervorragenden Militärführer Josua. Die Herrlichkeit des aaronitischen Priestertums. Da war das der Gesetzesbund, der von Gott durch Mose geschrieben oder geschlossen wurde. Und dann die von Gott angeordnete Ausstattung des Heiligtums, einschließlich des wunderbaren Vorhangs. Und nicht zuletzt die Gottesdienste im Heiligtum und insbesondere das Ritual des großen Versöhnungstages, das Fest des Yom Kippur. Das war der wichtigste Feiertag des jüdischen Kalenders. Alles waren wirklich exklusive Dinge, Herrlichkeiten, die im Judentum da waren, die präsent waren, die Alltag waren, dass man gelebt hat von klein auf. Und so schreibt er hier weiter, wir können fast hören, wie die Juden des ersten Jahrhunderts all diese Herrlichkeiten ihrer alten Ritualreligion aufführten und dann verächtlich sagten, und was habt ihr Christen? Wir haben all das, was habt ihr zu bieten? Nichts als ein Obergemach, einen Tisch und etwas Brot und Wein. Hast du etwa deswegen alles verlassen? Es ist schon sehr interessant, wie er das hier aufführt. Aber der Hebräerbrief hebt die exklusive Stellung von Jesus Christus hervor und stellt alles andere sozusagen in den Schatten. Und ich möchte ganz kurz zu der groben Aufteilung kommen, damit wir auch so einen kleinen Überblick haben über den Hebräerbrief, wie er aufgebaut ist. Und ich möchte das wirklich noch runterbrechen auf einige Dinge. In den ersten vier Kapiteln, da wird uns gesagt, dass Christus höher ist als die Propheten, als die Engel, als der großartige Mose und der großartige Führer Josua. Diesem ist Christus weit überlegen. Und da kommen die Kapitel 5 bis 10 und da wird der Hohepriester Aaron, beziehungsweise das Hohepriesteramt, beziehungsweise das Hohepriestertum verglichen mit dem Hohepriester Jesus Christus. Und auch hier ist er weit überlegen, wie über den Hohepriester Aaron, so auch über die Opfer des Alten Testaments. Und die letzten drei Kapiteln, 11, 12 und 13, da werden Warnungen ausgesprochen, Ermahnungen zum Glauben anhand der alttestamentlichen Glaubenshelden, die kennen wir alle auch, die dort aufgelistet werden, und dann folgt noch Ermutigung und Segen. So ist im Grunde genommen die grobe Aufteilung von dem Hebräerbrief. Und jetzt wollen wir zu unserem Text kommen, den wir heute schon gelesen haben. Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. Oder wie eine andere Übersetzung schreibt, nach und nach sich offenbarend sprach Gott zu unseren Vorvätern, zu unseren Vätern. Gott offenbart sich immer mehr, also nach und nach, schrittweise immer mehr. Das Bemerkenswerte ist schon, dass Gott zu uns spricht. Warum sollte er das machen? Warum sollte Gott, der souverän über alles herrscht und steht, sich uns mitteilen. Ja, ganz einfach, weil er uns geschaffen hat, uns liebt, zu seinem Ebenbild gemacht hat und wie wir es in diesem Zusammenhang durch Jesus Christus, wir dürfen ihn unseren Vater nennen und somit redet er zu uns. Und er hat das damals gemacht durch die Propheten. Die Propheten waren von Gott bestimmte Sprecher Gottes und sie wurden im Volk als Diener Gottes richtig verehrt. Man hielt sehr viel von diesen Propheten. Aber man muss feststellen, ihr Dienst war nur Stückwerk. Sie haben nur eine gewisse Passage gesehen, in einer gewissen Situation haben sie es weitergegeben. Ein bestimmtes Maß an Offenbarung war ihnen zuteil geworden, aber es ist bei weitem nicht alles und nicht vollständig. Und sie benutzten vielerlei Mittel dazu. Zum einen wurde natürlich das Gesetz gegeben oder gebraucht, sie benutzten das Gesetz. Dann haben sie zum Beispiel eine Geschichte erzählt. Oder sie gebrauchten Poesie. Und da sehen wir in den Psalmen sehr, sehr viele prophetische Aussagen, die in poetischer, in Gedichtsform sozusagen geschrieben sind. Sie wurden mündlich überliefert oder auch schriftlich überliefert. Sie haben Visionen gehabt, haben diese an das Volk weitergegeben. Träume haben sie weitererzählt. Sie benutzten Symbole, um gewisse Wahrheiten, die Gott gegeben hat, zu verdeutlichen. Oder auch theatralische Handlungen. Sollte etwas verdeutlichen, ein gewisses Bild zeichnen. Ihr kennt bestimmt den Propheten, der eine Prostituierte heiraten musste. Und die Kinder wurden auch so genannt, dass darauf hindeutet, dass Gott ein Nichtvolk erwählt, aber das Volk, das eigentliche Volk, ja, das verachtet, zur Seite stellt sozusagen. Also diese Offenbarungen, die waren vorläufig und sie wurden immer weiter ergänzt. Aber hier im Hebräerbrief heißt es, diese zeitgebundene, teilweise aufeinander folgende prophetische Aussagen des Alten Testaments sind nun durch Gottes hauptsächliche und endgültige Offenbarung im Sohn oder durch den Sohn überschattet. Also Propheten waren nur Kanäle, wo Gott seine Botschaft bzw. seinen Willen offenbart hat. Der Herr Jesus Christus aber ist die abschließende Offenbarung an die Menschheit. Und so heißt es weiter, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und in vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Zeiten zu uns geredet durch den Sohn. Also was ist mit den letzten Tagen gemeint? Fragen sich vielleicht viele oder ich habe mich gefragt und bin dazu gekommen, dass die letzte Zeit mit der Geburt Jesu angefangen hat. Das ist der Beginn der letzten Tage. Und diese letzte Zeit oder diese letzten Tage haben dann im Endgericht ihr Finale. Dann schließt diese letzte Zeit ab. Und so hat Gott zu uns geredet durch den Sohn, wie Johannes in Johannes Kapitel 1, Vers 18 sagt. Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 18: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Oder beziehungsweise er hat ihn offenbart. Er hat ihn bekannt gemacht. Und Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 9, Johannes 14, Vers 9, sagt Jesus über sich selbst, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wir wissen, dass die Jünger, dann besonders Philippus sagt hier, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, ich war die ganze Zeit bei euch. Und du kennst mich nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es ist natürlich für die Jünger ein Rätsel gewesen. Aber Jesus Christus spricht nicht nur für Gott, sondern er spricht als Gott. Und das zieht sich durch das ganze Evangelium, das sehen wir immer wieder. Und hier führt der Hebräerbriefschreiber auch weiterhin aus und sagt, ihn, also Jesus Christus, hat er, Gott, der Vater, eingesetzt zum Erben von allem. Oder wie es in Psalm 2, die Verse 7 bis 9 heißt. Psalm 2, 7 bis 9. Und hier, wie gesagt, da gebraucht Gott auch eine prophetische Aussage in eine Liedform sozusagen, ein Psalm. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also hier richtet Gott sozusagen diese Worte an seinen Sohn, an Jesus Christus. Erbitte von mir, was du willst, und ich gebe es dir. Es gehört alles dir. Und weiter heißt es hier, durch ihn, also durch Jesus, hat er auch die Welten geschaffen. Und das finden wir beeindruckend, wie der Apostel Paulus in Kolosser 1, die Verse 15 bis 17, es so zusammenfasst. Kolosser 1, Verse 15 bis 17. Dieser, also Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Wir finden das sehr beeindruckend, wie der Apostel Paulus es so hier zusammenfasst und sehr stark Jesus hier in den Fokus stellt, wie er der Schöpfer aller Dinge ist. Und alles hat seinen Bestand in ihm und für ihn ist alles geschaffen. Und Johannes schreibt das in Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Und da schreibt er Folgendes: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts entstanden, nichts eines entstanden, was entstanden ist. Also alles ist durch Gott, durch sein Wort entstanden. Und dann heißt es hier weiter im Vers 14, und dieses Wort, durch das alles entstanden ist, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir sehen hier das Wort, das in Ewigkeit da war, durch dem alles entstanden ist, alles erschaffen ist, unter uns wohnte, in Jesus Christus. Sichtbar. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Vaters wurde durch Jesus sichtbar. Also durch ihn, durch Jesus Christus, sind die Welten erschaffen worden. Und weiter sagt der Hebräerbriefschreiber, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und da heißt es in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Er hat auch in unsere Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also wir sehen hier schon, dass Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit seines Vaters ist, die Ausstrahlung Gottes, das sich auch in uns widerspiegelt. Ich kam da so auf einen relativ schwachen Vergleich, aber ich fand das interessant mit der Strahlung. Wir kennen ja unser Sonnensystem und die Sonne, die alles bestrahlt. Ja, und wir sehen, das ist ein, man nennt ihn einen Stern sozusagen, der, keine Ahnung, Helium brennt da, wie auch immer. Ne? Und was hätten wir davon, von diesem Stern, wenn nicht seine Strahlen zu uns gekommen wären? Und du merkst es sofort, die Sonne kommt raus und du merkst, du spürst die Strahlen auf deiner Haut. So ist Jesus Christus die Ausstrahlung Gottes. Gott ist sozusagen diese Lichtquelle. Gott der Vater und der Sohn trägt die Strahlen zu uns, einfach ausgedrückt. Und wir spüren diese Strahlen. Durch diese Strahlen wächst alles auf der Erde. Durch diese Strahlen, die einwirken, ja, gibt es Leben auf dieser Erde. Kann Leben entstehen, kann Leben gedeihen, wird es gefördert. Gott, Jesus Christus, ist sozusagen die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Oder in Kolosser 2, die Verse 9 bis 10, heißt es, denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Auch hier sehen wir die ganze Ausstrahlung der Fülle der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Und weiter heißt es, und Jesus Christus ist der Ausdruck seines Wesens. Als Jesus auf diese Erde gegangen ist, hat Jesus Gott, den Vater, immer wieder gezeigt. Er hat ihn offenbart in seinem Handeln, in seinem Wesen, wie er war, wie er mit den Menschen, wie er den Menschen begegnete. Ein Beispiel hier ist das Ereignis, als er einen 38-jährigen Gelähmten heilt. Nicht einen 38-jährigen, sondern einen, der 38 Jahre lang gelähmt war. So. Er war schon ein bisschen älter, auf jeden Fall. Und den hat er geheilt. Und dann heißt es in Johannes Kapitel 5, die Verse 17 bis 23. Johannes 5, die Verse 17 bis 23. Da gab es eine Diskussion mit den Pharisäern, warum Jesus diesen Kranken an einem Sabbat heilt. Könnte er nicht an einem Tag das tun? Und Jesus antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Und dann heißt es hier weiter, darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch noch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. In dieser Begebenheit wird noch einmal ganz klar und deutlich, dass Jesus ein Ausdruck des Wesens Gottes ist. Und wie er das hier auf den Punkt bringt, er wirkt heute noch, weil der Vater heute noch wirkt. Oder wie es hier weiter heißt, wie er weiter sagt, er macht lebendig, wie er will, so macht auch der Sohn lebendig, wie er will. Das ist nur ein Beispiel des Ausdrucks, wie Jesus Christus das Wesen seines Vaters gezeigt hat. Und weiter heißt es hier, und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wie es in Kolosser 1, Vers 17 heißt, Kolosser 1, Vers 17, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus Christus hat alles geschaffen. Durch das Wort seiner Kraft, heißt es hier. Und durch das gleiche Wort hält er alles heute im Gleichgewicht sozusagen, damit nichts zerfällt. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und abschließend in unserem Vers 3 heißt es, und dann heißt es, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus Christus hat nicht nur das ganze Universum durch das Kraft seines Wortes erschaffen, und dazu braucht er nur ein Wort zu sagen, und er hält alles durch die Kraft seines Wortes, aber um uns von der Sünde zu reinigen, musste er auf diese Erde kommen. Er musste in diese Erde geboren werden. Und er musste unsere Sünde ans Kreuz tragen. Er müsste dafür sterben, stellvertretend für uns als Opferlamm. Wenn wir diese Relation zueinander sehen, das ganze Universum, da sprach er und das ward. Um die Sünde aus der Welt zu nehmen, ist dieser großartige Weg, den er gehen musste, ein Weg der Erniedrigung, muss er auf sich nehmen, damit er das vollbringt. In Hebräer 9, die Verse 11 bis 14 heißt es, Hebräer 9, Vers 11 und bis 14, als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der roten Kuh, der jungen Kuh, die Verunreinigung heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Auch dieses ist das Charakteristische für den Hebräerbrief, wie er das auf den Punkt bringt, in diesem Vergleich. Dass im Alten Testament die Reinigung durch das Blut von Tieren vollzogen wurde. Und das war auch sozusagen auf Aufschub. Ja? Das konnte nicht wirklich reinigen, sondern es wartete darauf, bis das Vollkommene kommt in Jesus Christus. Wie er sich als Opfer darbringt und mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum hineingeht und dort ewige, nicht zeitige, sondern eine ewige Sühnung bewirkt. Und dadurch, heißt es, wird doch unser Gewissen gereinigt von toten Werken durch das Ewige, was Jesus geschaffen hat, durch sein Blut. Lass uns noch die Bibelstelle 1. Petrus 2, 24 aufschlagen. Und dort heißt es, 1. Petrus 2, 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also so ist Jesus, hat er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht. Und dann heißt es weiter, er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wie es Markus 16, Vers 19 heißt es, nach Auferstehung, als Jesus auferstanden ist, heißt es dort, Markus 16, Vers 19, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Er ist aufgefahren zum Vater und setzt sich dort zur Rechten Gottes. In dem gleichen Hebräerbrief, 1 Vers 13 heißt es, zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel für deine Füße? Also Jesus hat sich auf den Thron gesetzt, zur Rechten des Vaters, und der Vater hat gesagt, ich lege alle Feinde dir zu Füßen. Dieser Zeitpunkt, der steht noch aus, auf den warten wir noch, bis das alles vollbracht ist. Aber in Hebräer 12, Vers 2 heißt es noch, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm, vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Alle diese Bibelstellen sind ein Nachweis dafür, dass Jesus nach seinem Leiden am Kreuz, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt und dann, ja, als er mit seinem Blut durch den Tempel gegangen ist und den himmlischen Tempel gegangen ist und dort die ewige Sühnung verbracht hat, hat er sich zu Rechten des Vaters auf den Thron gesetzt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch anhängen, eine kleine Ermutigung für uns. Da heißt es für die Überwinder in Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist sozusagen der Abschluss von diesen drei Versen, die wir heute studiert haben. Jesus hat sich auf den Thron zu Rechten des Vaters gesetzt. Und diese gleiche Ermutigung spricht er zu uns aus. Wer überwindet, dem will ich das genauso, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Eine Bibelstelle zusammenfassend, zum Ende der Zeiten, wollte ich noch mal hier erwähnen, 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 24 bis 28. Da heißt es, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, also Jesus Christus wird am Ende das Reich Gott dem Vater übergeben, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht besiegt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Wir sehen hier eine grobe Zusammenfassung dessen, was zum Schluss aller Zeiten geschieht, wo Gott, Jesus, alle Feinde zum Fußschemel hingelegt hat und wo dann der Sohn, Jesus Christus, alles letztendlich dem Vater übergeben wird. Und dann heißt es hier, Gott wird sein Alles in allen. Und das ist das große Finale, auf das wir noch warten. Aber das eine, das wir heute schon wichtig für uns zusammen festhalten können, das ist, dass der Hebräerbrief uns zeigt, dass Jesus Christus alles andere, was vor ihm gewesen ist, alles andere in den Schatten stellt. Denn er ist das Licht und stellt alles, was uns hier noch groß scheint, was uns wichtig erscheint, alles stellt er in den Schatten. Er ist größer als der Teufel, er ist größer als seine Dämonen und der Tod. Er ist größer als Herrschaften und Gewalten, größer als Naturgewalten, Krieg und Katastrophen, größer als deine Angst, größer als dein Leid, größer als deine Zweifel. Er ist größer als deine Sorgen. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, was kann dich noch erschüttern? Es gibt nichts, was dich erschüttern könnte. Lass uns auf ihn vertrauen. Amen.